Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
Ya Yahya, khudhi al-kitaba bi quwwatin wa atainahu al-hukma sabiyya. Wa hananan min ladunna wa zakatan.
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite hstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 16. Mai 2025, gleich dem 26. Ordibehisht 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie eine neue Folge aus der Reihe Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes seien Sie gegrüßt und willkommen zu einer weiteren Folge mit uns durch Iran. Auf unserer Reise durch die Provinz Golestan geht es heute weiter in den Großraum Bandar-e-Turkaman. Der Großraum Bandar-e-Turkaman liegt im Nordwesten der Provinz Golestan. Im Norden liegt das Land Turkmenistan, im Süden die Provinzstädte Kurdkuy und Gurgan und im Osten Ağralar und im Westen das Kaspische Meer und der Golf von Gurgan. Der Großraum Bandar-e-Turkaman liegt auf einer Fläche von 1500 Quadratkilometer und besteht aus einem Zentralteil und Gumishan sowie den drei Städten Bandar-e-Turkaman, Gumish-Tepe und Siminshahr. Etwa 90% der Bevölkerung besteht aus Turkmenen. Großraum Bandar-e-Turkaman liegt auf einem Flachland ohne irgendwelche Unebenheiten. Das Kaspische Meer liegt 28 Meter unter dem Meeresspiegel. Daher liegt auch Bandar-e-Turkaman selbst unter dem Meeresspiegel freier Gewässer. In den vergangenen Jahrhunderten haben klimatische Veränderungen die Höhenunterschiede des Kaspischen Meeres und die Ablagerungen zu erheblichen geologischen Veränderungen geführt. Die erhöhte Wasserverdunstung, die zurückgehende Niederschläge und der Bau zahlreicher Staudämme auf die Flüsse, die ins Kaspische Meer fließen, haben ihrerseits zu großen Veränderungen auf der Ebene am Meer geführt. Die nördlichen Teile gelten klimatisch als Halbwüsten. Im Süden ist das Klima ein gemäßigtes kaspisches Meeresklima. Damit konzentriert sich die Bevölkerung in den südlichen Teilen in der Stadt Bandar-e-Turkaman, Zentrum des Großraums. Bandar-e-Tolkaman liegt 375 Kilometer nordöstlich von Teheran und 26 Kilometer entfernt von Gurgaon, Landeshauptstadt von Golestan. Die Stadt wurde 1927 gegründet. Zunächst galt sie als Militärgarnison. Die Ansiedlung von turkmenischen Nomaden und die überregionale Bahnlinie Bandar-e-Tolkaman, Bandar-e-Imam Khomeini, Hafenanlagen und Arbeiten, Bau und Kais zum Beladen von Schiffen, die Einrichtung von staatlichen Organisationen und Institutionen und von städtischen Behörden haben die Entwicklung zu einer Stadt forciert. Heute genießt Bandar-e-Tolkaman eine besondere Bedeutung, was den Fischfang und Fischereianlagen auf der Insel Orshuradeh anbelangt. 10 Kilometer südlich von der Stadt beginnt die Gebirgs- und Waldregion. Zudem liegt sie in der Nähe der Wüstenregion von Turkmenistan und am Meer. Die Insel Orshuradeh und die historische Hafenanlage, im Zweiten Weltkrieg noch von erheblicher Bedeutung, bieten heute weitere Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wie auch in anderen Regionen im Norden Irans liegen die Dörfer anmutig in den Wäldern verteilt. Eine Durchreise, ein Kennenlernen der Sitten und Gebräuche und der Genuss der Gastfreundschaft dieser warmherzigen Menschen beschert jedem Reisenden ein unvergessliches Erlebnis. Das Dorf Orshuradeh ist somit eines der attraktivsten Sehenswürdigkeiten der Provinz Golestan im Großraum Bandar-e-Tolkaman. Das Dorf liegt 25 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Gurgaon entfernt. Die Insel Orshuradeh liegt mit 1200 Hektar Fläche im äußersten Osten der Halbinsel Mian-Kale im Südosten des Kaspischen Meeres. Im Norden liegt die Insel am Kaspischen Meer, im Süden am Golf von Gurgaon. Im Osten trennt eine schmale Wasserstraße die Insel vom Festland. Diese Straße stellt eine Verbindung zwischen dem Golf von Gurgaon und dem Kaspischen Meer her. Das Klima auf der Insel gleicht dem allgemeinen Klima im Norden Irans. Die Winter sind gemäßigt, die Sommer warm, gemäßigt und mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Der geschichtliche Verlauf der Insel zeigt, dass sie zeitweise als Handels- und Wirtschaftszentrum galt. Die sensible Lage verursachte auch Konkurrenzkämpfe zwischen den Kolonialisten, nämlich dem russischen Zarenreich und Großbritannien. Schließlich wurde die Insel 1836 von den Russen besetzt. Nach dem Untergang der Zaren wurde 1921 ein Freundschaftsabkommen zwischen Iran und Russland unterzeichnet. Die Insel ging wieder zurück an Iran. Die Insel, historisch von Bedeutung, hat in verschiedenen Epochen wichtige Rollen übernehmen müssen. Heute ist sie ein wichtiges Touristenzentrum im Norden Irans. Manch Historiker glaubt, dass es sich um die Insel Abeskun handelt, auf der Sultan Mohammad Khwarazm Schah ablebte. Die Insel Orshuradeh ist ein geeigneter Lebensraum für verschiedenste Tierarten, gleichzeitig aber auch ein sehenswürdiger Touristenort. Zurzeit ist sie einer der Fischfangzentren am Kaspischen Meer. Zudem werden hier Kaviarfische gezüchtet, so dass es sich um eines der wichtigsten Produktionszentren handelt. Seebusse und zahlreiche Motorboote zeigen den Touristen die Seelandschaft und die Küstenregionen vom Meer aus. Zudem können sich Besucher in den Restaurants mit Kaviarfischen stärken. Die Insel zieht jährlich tausende Touristen an. Der Montagsbazar und das Pferderennen in Bandar-e-Tolkaman gehören zu den besonderen Events in dieser Stadt. Jeden Montag werden Vieh- und Landwirtschaftsprodukte sowie Handwerk feilgeboten. Das Handwerk in dieser Region besteht aus Teppichen, Brücken, Filzuntersätzen, Kelims und Seidenstoffe in unterschiedlichsten Farben und Mustern. Nach Bandar Tolkaman gehen wir im zweiten Teil der Sendung in die Stadt Kort Kui, südlich davon. Sie liegt im Westen von Golestan. Im Norden liegt demnach Bandar Tolkaman, im Süden grenzt es das östliche Elburz-Gebirge und die Provinz Semnan, im Westen an Großraum Gurgaon und im Osten an die Stadt Bandar Gas. Die wichtigste Stadt in diesem Großraum ist Kort Kui. Das Klima ist ein gemäßigtes kaspisches. Zur Geschichte kann man sagen, dass zur Zeit des Safawiden-Königs Schah Abbas eine Gruppe Kurden aus dem Westen Irans als ganzer Stamm nach Mazandaran und Essarabad zog, daher auch die Bezeichnung Kort Kui. Die Haupteinnahmequelle in dieser Region ist die Landwirtschaft. Zu den wichtigen Produkten gehört Baumwolle, Weizen, Reis und Soja. Kort Kui verfügt über saftige Weiden, Wälder und Wiesen. Die ertragreiche Erde und der Ausbau der Landwirtschaft führt dazu, dass sich hier Industrie ansiedelt, die sich auf Landwirtschaft und derartige Produkte konzentriert, zum Beispiel Baumwollfabriken, Seifenfabriken, Ölfabriken und Reisverarbeitungsanlagen, Holzwerkstätten und Futterwerke für Geflügel. Das Handwerk in dieser Stadt besteht aus Filzuntersätzen, Schilfrohrprodukten, Wollstrümpfen und Steier für Frauen für das Abendgebet. Unter den archäologischen Werken in Kort Kui kann man den Ziegelturm Rot Khan nennen, ein über 1000 Jahre altes Gebäude, das dem Gumbade Corvus-Turm sehr ähnlich ist. Später dazu mehr. Dieser Turm gilt gleichzeitig als Grabstätte eines Generals aus Tabaristan. 407 nach Hijra wurde der Turm gebaut. Das geht aus den Inschriften auf Kufi-Schrift am Turm hervor. Des Weiteren schmücken Verzierungen mit Ziegeln und Stückarbeiten das Gebäude. Es stand auf der Seitenstraße. Im Großraum Kort Kui trifft man noch auf einige Imamzadeh, Nachfahren des Propheten und der Imame, und einige historische Hügel mit archäologischen und religiösen Wert.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserer Sendung Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil. Wie spreche ich gut und angemessen? Das war die Frage, die wir bereits beim letzten Mal angeschnitten haben. Beim letzten Mal haben Sie die islamische Faustregel kennengelernt, Gutes sagen und es gut ausdrücken. Wir wissen, dass die innere Gesinnung und Befindlichkeit sich direkt auf unser Verhalten und damit auch auf unser Reden auswirkt. Daher können wir auch umgekehrt von der Beachtung der guten Sitten beim Reden auf das Charakterniveau eines Menschen schließen. Die charakterliche Weiterentwicklung führt von sich aus zu einer Beachtung der guten Umgangssitten, darunter auch beim Sprechverhalten. Höfliche, charaktervolle Menschen sind auch nicht nur unter den übelsten Bedingungen bereit, etwas Unwürdiges zu sagen. Wegen der hohen Bedeutung eines würdigen Sprechverhaltens geben die islamischen Lehren zahlreiche praktische Empfehlungen dafür. Wir wollen einige davon nennen.
Gemäß den islamischen Lehren soll man mit dem islamischen Friedensgruß Salam zu sprechen beginnen. Mit diesem Gruße, der Heilswünsche für den anderen beinhaltet, zeigen wir ihm, dass wir ihn schätzen. Mit dem guten Wunsch, Salam Friede zu beginnen, bedeutet, dass wir gute und freundliche Absichten haben und dass uns derjenige, den wir ansprechen, vertrauen kann. Wer etwas sagen will, will eine Botschaft vermitteln, also muss er erst den anderen durch Ansprechen seiner Gefühle auf sich aufmerksam machen, damit dieser ihm zuhört. Der Friedensgruß Salam eignet sich am besten zu diesem Zweck. Die Engelsboten haben auf gleiche Weise ihre Begegnung mit Propheten eröffnet. Beispiele dafür sehen wir im Vers 69 der Sure 11 und im Vers 52 der Sure 15 über die Engelsboten, die Prophet Abraham mit Salam Friede begrüßten. Im Vers 54 der Sure 6 fordert Gott den Propheten des Islams auf, den Friedensgruß im Umgang mit den anderen, insbesondere den Gläubigen, zu verwenden. Es heißt dort: Und wenn jene, die an unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, so sprich: Friede sei mit euch. Assalamu alaikum. Zu den guten Sitten gehört es laut Koran und dem Propheten und Edlen aus seinem Hause ebenso, zu Beginn an Gott zu erinnern. Dadurch erregen wir ebenfalls die Aufmerksamkeit unseres Gegenübers. Natürlich müsse die zeitlichen und örtlichen Bedingungen geeignet sein und es ist nicht nötig, im Alltag ständig bei jeder vokalen Kontaktaufnahme mit einer Erinnerung an Gott zu beginnen. Eine wichtige gute Sitte ist es, maßvoll zu sprechen. Erstens macht der Sprecher dadurch weniger Fehler und ihm bleiben nicht die Worte aus und außerdem ermüdet er seinen Zuhörer nicht. Imam Ali alaihi salam sagt über ein angemessenes Sprechen: Das beste Wort ist weder ermüdend noch kurz. Er sagte auch gemäß Qurar al-Hikam Band 2, Seite 341, Redseligkeit lässt einen Weisen schaudern und ermüdet sogar den Geduldigen. Gutem Sprachverhalten geht gründliche Überlegung voraus. Einige gründliche allseitige Überprüfungen von dem, was wir sagen wollen, verhütet eventuelle Fehler. In Wahrheit denkt der vernünftige Mensch erst nach, bevor er spricht, aber der unvernünftige Mensch spricht erst und denkt danach darüber nach. Nicht selten handelt sich jemand durch unüberlegte Worte ein großes Problem ein. Es gehört zu den guten Sitten, dass niemand andere durch seine Worte lächerlich macht oder an ihnen herumnörgelt. Die Gesellschaft leidet unter der Verbreitung von solchen schlechten Angewohnheiten, denn durch sie entstehen Feindschaften und lässt der Geist der Brüderlichkeit und der Zusammenarbeit nach. Gott hat den Muslimen guten Sitten gelehrt, damit ihr Prophet Mohammed die ideale Gesellschaft gründen kann. Zum Beispiel heißt es im Vers 11 der Sure Hujurat, Sure 49: O ihr, die ihr glaubt, lasst nicht eine Schar über die andere spotten, vielleicht sind diese besser als jene. Noch lasset Frauen über andere Frauen spotten, vielleicht sind diese besser als jene. Und bekrittelt euch nicht gegenseitig und gebt einander keine Schimpfnamen. Schlimm ist das Wort Gott ungehorsam nach dem Glauben und jene, die nicht umkehren und von dieser Angewohnheit ablassen, das sind die Ungerechten.
Das Sprachverhalten wird oftmals auch von einer anderen Pest befallen, nämlich der Angewohnheit, über die Fehler der anderen hinter ihrem Rücken zu sprechen. Der Heilige Koran lehnt heftig diese stupide Angewohnheit, die immer noch üblich ist, ab. Dieses himmlische Buch vergleicht es mit dem Fleischverzehr eines toten Bruders. In dem Vers 12 der Sure Hujurat, Sure 49, steht: Und spioniert nicht und sprecht nicht hinten herum schlecht voneinander. Möchte wohl einer von euch das Fleisch seines toten Bruders verzehren? Das wäre euch doch zuwider. Fürchtet Allah, er ist gnädig und barmherzig. Der Koran verurteilt in diesem Vers als erstes das Spionieren, denn es geht ja der üblen Nachrede voraus. Es ist ausgesprochen hässlich, im Leben der anderen herumzuschnüffeln und nach ihren Fehlern zu suchen. Das führt zu gegenseitigem Misstrauen. Bei Beachtung des islamischen Lebensstils bleibt die Sprechkultur von diesem Bacillus bewahrt und es werden Vertrauen und Freundschaft zwischen den Menschen gestärkt. Im islamischen Knigge gehört jedes Wort an den richtigen Platz. Vieles lässt sich nicht allerorts sagen. Es gibt ein Sprichwort, das sinngemäß wie folgt lautet: Ein Menschenkind braucht 2 Jahre, bis es sprechen lernt, aber es dauert 30 Jahre, bis es lernt, wie es angemessen sprechen soll. Es ist eine Wahrheit, die jeder akzeptieren sollte, nämlich, dass jeder, der am falschen Platz etwas sagt, wie ein Hahn ist, der beim Morgengrauen nicht kräht und an falscher Stelle mit seinem Kikeri stört. Es gehört auch zu den Höflichkeitssitten, verständlich zu reden. Wer spricht, soll sich so ausdrücken, dass der andere es versteht. Imam Ali alaihi salam sagt: Die besten Worte sind Worte, die nicht an den Ohren abprallen und bei denen der Verstand sich nicht abquellen muss, sie zu verstehen. Qurarul Hikam, Band 2. Um eine bessere Wirkung beim Sprechpartner zu erreichen, soll der Sprecher sich in schöner Form ausdrücken. Dies ruft Vertrauen hervor und spiegelt seinen Charakter wider. Umgekehrt wird jemand, der zwar viel Wissen besitzt, aber seine Gedanken nicht gut in Worte fassen kann, den Gesprächspartner ermüden. John Morgan schreibt in seinem Buch über die guten Umgangssitten: Wenn wir mit jemandem sprechen und merken, dass er abgelenkt ist, sollten wir sofort einsehen, dass wir ihn nicht mit unseren Worten interessieren konnten. Das heißt, das Thema, über das wir sprechen, liegt meilenweit von dem entfernt, was ihn interessiert. Der Islam lehrt außerdem die Menschen, dass sie nett und milde sprechen sollen, und zwar auch mit den größten Tyrannen. Als Gott Moses a.s. und seinen Bruder zum Pharao schickt, sagt er zu den beiden Propheten: Jedoch sprecht zu ihm in sanfter Sprache, vielleicht lässt er sich mahnen oder fürchtet sich. Sure 20, Taha, Vers 44. Wer schnell und laut spricht, der bestimmt sich nicht nur unhöflich, sondern strengt das Gehör des Zuhörers an und bewirkt damit, dass dieser vom Zuhören abgelenkt wird. Imam Ali alaihi salam hat empfohlen: Gewöhne deiner Zunge an, sanft zu reden und den Frieden zu vermehren, damit deine Freunde zahlreich und deine Feinde wenig werden. Er sagt auch: Es ist Art der Guten, milde und sanft zu reden und gute Wünsche offenkundig zu machen. Qurarul Hikam, Seite 343 bis 377.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtabat mit dem Titel Chera Chera. Das heißt, warum, warum?
دلی یا دلبری یا جان و یا جان نمیدانه دلی یا دلبری یا جان و یا جان نمیدانم همه هستی تویی فی الجمله اینو نمیدانم
به جز تو در همه عالم دگر دلبر نمی بینم، به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم. جز غم غم عشق تو درون دل نمی یابم، به جز سودای وصل تو میان جان نمی شکستی عهد یا هستی برام پیمان نمیدارم، چه بی روزی کسر یارم که از وصل تو محروم، چرا شد قسمت بختم ز تو چرا شد قسمت بختم ز تو هرمان نمیدارم. سرگشته می‌دارد سر زلف پریشانت، چه می‌خواهد از این مسکین سرگردان؟
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte.
In diesem Beitrag stellen wir die geehrte Zeynepe Kubra, ein Vorbild für Gelehrsamkeit, Tapferkeit und Standhaftigkeit, vor. Zeynepe Kubra wurde als Vorbild für Opferbereitschaft und als Botschafterin von Karbala bekannt. Sie ist die Tochter Imam Alis alayhi salam und der Prophetentochter Fatima alayhi salam, Fürstin der Frauen beider Welten. Gemäß einer Überlieferung ist Zeynep am 5. Jamadul Awwal des islamischen Kalenders 6 Jahre nach der Hijra in Medina zur Welt gekommen. Es heißt, dass Fatima alayhi salam und Ali alayhi salam den Propheten Gottes baten, aufgrund göttlicher Eingebung einen Namen für seine Enkeltochter auszusuchen. Der Prophet nahm das Kind in seine Arme und wartete auf eine Inspiration. Da erschien ihm der Engel Jibril, Gabriel, und sagte, er solle sie Zeynep nennen. Zeynep bedeutet Schmuck des Vaters. Zeynep hat bewiesen, dass sie diesen Namen verdient hat, denn sie gereicht ihrem Vater und ihrem Großvater und der islamischen Geschichte durch Erfüllung ihrer Mission zur Ehre. Der Prophet küsste Zeynep und sprach, ich empfehle allen, dieses Mädchen zu achten, denn es ist wie Khadija, seine Gemahlin. Khadija hatte durch ihre Opferbereitschaft zum Propheten und des Islams große Hilfe geleistet und auch Zeynep hat sich durch ihre Selbstopfer und ihre Ausdauer auf dem Wege Gottes große Verdienste um den Erhalt des Islams gemacht. Zeynep alayhi salam wuchs in einer besonderen Familie auf. Ihr Großvater war der Prophet Gottes, ihr Vater Ali, dessen größte Schütze, und ihre Mutter Fatima, eine liebevolle Tochter für den Propheten Gottes. Zeynep hat in ihrer Kindheit bei dem Propheten Gottes Dienstbarkeit und Glauben erlernt. Ihr Vater lehrte sie Islamwissen wie die Erklärung des Korans und ihre Mutter lehrte sie Ausdauer und Erkenntnis. Es steht in den Überlieferungen, als Imam Ali a.s. sich in Kufa niederließ, baten die Frauen in dieser Stadt um Erlaubnis, Zeynep zu besuchen und von ihr über den Islam zu erfahren. Ali a.s. willigte ein und die Frauen versammelten sich bei Zeynep und sie erklärte ihnen den Koran und vermittelte ihnen Islamwissen. Es war gegen Lebensende des Propheten Gottes, als die noch kleine Zeynep zum Großvater kam und von einem Traum erzählte. O Prophet Gottes, gestern habe ich von einem schweren Sturm geträumt, der die ganze Welt in Dunkelheit hüllte, und ich wurde von diesem Sturm hin und her geworfen. Da suchte ich bei einem großen Baum Schutz und hielt mich an einem Ast fest. Aber der Sturm riss diesen Baum mit den Wurzeln aus und ich fiel zu Boden. Ich suchte bei einem anderen Ast dieses Baumes Schutz, aber auch dieser Ast zerbrach. Dann hielt ich mich an einem dritten Ast fest, auch dieser wurde von dem Sturm zerbrochen. Ich suchte Schutz bei zwei Ästen, die miteinander verwachsen waren, und diese brachen auch plötzlich entzwei, und da bin ich aufgewacht. Der Prophet weinte lange und heftig, nachdem Zeynep ihm diesen Traum erzählt hat. Dann sagte er: Der Baum, bei dem du als erstes Schutz gesucht hast, ist dein Großvater, der bald die Welt verlässt. Die beiden nächsten Äste waren deine Mutter und dein Vater, welche ebenso sterben, und die beiden darauf folgenden Zweige waren deine beiden Brüder, Hassan und Hussein, a.s., wegen deren Leiden die Welt verfinstert wird.
Nach dem Verscheiden des Propheten Gottes, Salawatullah alai, begann ein schwerer und kummervoller Abschnitt im Leben von Zeynep. Doch sie hatte keine Angst vor den Schwierigkeiten und war standhaft. Als ihre Mutter Fatime das Recht Ali alai salam auf die Nachfolgerschaft des Propheten und ihr Eigentumsrecht auf Fadak verteidigte, war Zeynep an ihrer Seite. Sie war damals nur 4 Jahre alt. Zeynep hat später über diese Ereignisse berichtet. Sie wird daher auch Muhaddese, Kennerin von Überlieferungen, genannt. Fatime Zahra hat ihren erhabenen Vater, den Propheten, nur einige Monate überlebt. So konnte Zeynep nur 5 Jahre die Liebe ihrer Mutter erfahren. Diese 5 Jahre waren angefüllt mit schönen und bitteren Erinnerungen und haben Zeynep auf die Fortsetzung ihres Weges und größere Probleme vorbereitet. Zeynep hat ihre Mutter Fatime alaiha salam nach dem Verlust des Propheten Gottes nicht mehr fröhlich gesehen. Fatime Zahra hat den Verlust ihres Vaters, des Propheten Mohammed, der sie immer unterstützt hatte, so sehr beweint, dass sie zu denen gezählt wird, die in der Geschichte wegen ihrer Tränen bekannt wurden, wie die Propheten Adam, Jakob, Josef und Imam Sajjad alaihi salam. Zeynep ist in diesen wenigen Monaten, die ihre Mutter nach dem Tode des Propheten noch lebte, nicht von ihrer Seite gewichen. Sie hatte den Tod des Großvaters und die endlose Trauer ihrer Mutter erlebt und wurde Zeuge, wie das Volk dem Prophetenhaus das Recht auf die Lenkung der Muslimgemeinschaft verwehrte. Sie übte sich in Geduld und zog ihre Lehren aus dem Geschehen, und so wurde sie vorbereitet auf ein hoch größeres Leid, das sie erwartete. Aus der Rede ihrer Mutter Fatime Zahra alaiha salam in der Prophetenmoschee und den zahlreichen Ansprachen ihres Vaters Ali alaihi salam lernte sie, den Widerstand gegenüber dem Unrecht, sodass sie ihre später im Palast des Ibn Ziyad und des Yazid in Kufa, Irak, und den Scham, altes Syrien, mutig und klar, deren Unrecht und Verbrechen aufdecken und den Islam und das Recht des Prophetenhauses auf die Führung der Muslime verteidigen konnte. Nachdem Fatime Zahra alaihi salam den Märtyrertod fand, erlebte Zeynab viel Leid. Einer der Gründe war, dass man ihrem Vater Ali alaihi salam das Recht auf die Nachfolgerschaft des Propheten verwehrte. Zeynab hatte zwar schon als kleines Mädchen ihre liebevolle Mutter verloren, aber sie war in der Schule des Propheten Salawatullah alai und Fatimas und Alis aufgewachsen und deshalb hegte sie nicht einen Augenblick Zweifel an ihrem Ziel und ihrem Weg. Ali hat Zeynab wegen ihrer Reinheit und Gottesfürchtigkeit und ihrer hohen Moral gelobt. Er hat Hassan und Hussein gesagt, dass sie nie ihre Schwester alleine lassen sollen. Zeynab war ins Heiratsalter gekommen. Abdullah, der Sohn des Jafar Tayyar und Neffe Alis alaihi salam, hielt um ihre Hand an. Ali willigte ein, denn Abdullah war ein rechtschaffener, gläubiger junger Mann. Sie einigten sich auf eine Morgengabe in dem bescheidenen Maße wie die Morgengabe, die Ali der Mutter Zeynabs, Fatime Zahra alaihi salam, gegeben hatte. Während der Vermählung stellte Ali eine Bedingung und sagte zu Abdullah, dass er Zeynab niemals daran hindern sollte, falls sie mit Hussein eine Reise antreten wolle. Abdullah willige in dieser Heiratsbedingung ein. Ali hatte diese Bedingung gestellt, weil Zeynab ihren Bruder Hussein sehr liebte. Der Gemahl von Zeynab war wohlhabend, aber Zeynab strebte nicht nach einem luxuriösen Leben, sondern ihr war es wichtig, den Bedürftigen zu helfen, also führte sie lieber ein bescheidenes Leben. Auch Abdullah ibn Jafar war für seine Großzügigkeit und seine Hilfen an die Armen bekannt. Aus ihrer Ehe gingen 3 Söhne und 2 Töchter hervor. Im nächsten Teil werden Sie noch mehr über Zeynab al-Kubra erfahren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.